Die Armut von Kindern in Deutschland, die steigt kontinuierlich. Sie sagen, es ist die am weitesten verbreitete, bedrückendste und brisanteste Ausdrucksform. Wie würden Sie die Situation beschreiben?
Ja, man braucht sich nur die Zahlen anzugucken, dann stellt man fest, dass über 1,7 Millionen Kinder unter 15 Jahren in Hartz-IV-Gemeinschaften, Haushalten leben. Und das bedeutet konkret, wenn sie 0 bis 5 Jahre alt sind, von 215 Euro. Wenn sie 5 bis 13 Jahre alt sind, sind es 251 Euro. Und wenn sie älter sind, bekommen sie 287 Euro im Monat. Davon kann man ein Kind nicht gesund ernähren. Davon kann man ein Kind nicht vernünftig kleiden. Und erst recht kann man ihm nicht die Teilhabe am kulturellen und an Bildungsprozessen in der Gesellschaft ermöglichen. Denn man kommt natürlich mit diesem Hartz-IV-Regel Satz nicht ins Kino und erst recht nicht ins Theater, allenfalls bis ins Foyer des Theaters. Deswegen ist die Situation schon dramatisch zu nennen, weil gleichzeitig ja ungeheurer Reichtum vorhanden ist. Und wir sehen müssen, dass natürlich auch noch andere Kinder da sind, die als arm zu gelten haben. Nicht nur diejenigen, die im Hartz-IV-Bezug sind, also Sozialgeld erhalten, sondern auch diejenigen, die Sozialhilfe bekommen, diejenigen, die in Flüchtlingsfamilien leben, die Kinder von Illegalisierten, von undokumentierten Migranten sind und schließlich diejenigen, deren Eltern Hartz-IV oder Sozialhilfe bekommen würden, aber keinen Antrag stellen.
Lassen Sie uns mal auf die Ursachen von Kinderarmut eingehen. Also Sie haben einmal ganz klar auch benannt den Umbau des Sozialstaates. Sie sagen aber auch, geänderte Familienstrukturen sind daran schuld. Inwiefern denn?
Ja, die klassische Normalfamilie, Ehemann, Ehefrau, die bei den Kindern bleibt und 2 oder 3 Kinder, gibt es natürlich weiterhin, aber sie ist nicht mehr der Standard, der in der Gesellschaft herrscht, sondern es gibt viele andere Lebensformen, zum Beispiel sowohl heterosexuelle als auch gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften. Es gibt Patchwork-Familien, es gibt aber ganz besonders viele Alleinerziehende, also Ein-Elternteil-Familien. Und diese Alleinerziehenden sind viel weniger abgesichert sozial, als das bei Ehepaaren mit Kindern der Fall ist. Deswegen leben eben auch 40% aller Alleinerziehenden von Hartz IV.
Ich nehme jetzt aber nicht an, dass es ein Plädoyer für traditionelle Familienstrukturen sind. Und außerdem, man muss ja auch schon auch sagen, dass es dann vielfach auf Kosten der Frauen ging.
Ja, meine Lösungsstrategie dafür ist natürlich nicht wieder die traditionelle kleinbürgerliche Familie, Versorgerehe als Lebenszweck von Frauen zu propagieren, sondern meine Lösungsstrategie wäre mehr zu sagen, der Sozialstaat muss sich diesen veränderten Familienform anpassen, dergestalt, dass er eben nicht mehr zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting diese Hausfrauenehe und Versorgerehe praktisch steuerlich privilegiert, indem er diejenigen, wo die Frau zu Hause bleibt und der Ehemann viel verdient, steuerlich sehr stark begünstigt. Und dasselbe gilt natürlich für die beitragsfreie Mitversicherung der Ehefrau in der gesetzlichen Krankenversicherung. Auch davon haben Alleinerziehende mit Kindern nichts. Und deswegen muss stärker geguckt werden, wie kann man Alleinerziehenden helfen.
Eine andere Ursache ist natürlich auch der Umbau der Arbeitsgesellschaft, die zunehmenden prekären Arbeitsverhältnisse, Neoliberalismus heute, dieses Konzept und Gesellschaftsmodell. Wie verknüpfen Sie das mit Kinderarmut?
Ja, die Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses ist genauso ein Problem wie die Auflösung der Normalfamilie. Also, dass nicht nur Massenarbeitslosigkeit herrscht, sondern eben auch mehr und mehr Menschen im Niedriglohnbereich arbeiten. Sei das jetzt Minijobs, Midijobs, Zeitarbeit, Zwangsteilzeit, Generation Praktikum. Es gibt ja vielfältige Formen. Wir haben inzwischen nach den USA, manche sagen sogar schon vor den USA, den breitesten Niedriglohnsektor aller hochentwickelten Industriestaaten. Das zeigt, dass sich im Bereich der Arbeitswelt vieles zum Schlechteren verändert hat und Dumpinglöhne gezahlt werden, die dazu führen, dass sich die Armut bis in die Mittelschicht hinein ausbreitet.
Und dann Folgen für die Kinder vor allem auch hat.
Ja, die Kinder sind das schwächste Glied in der Kette. Wenn sich im Bereich der Arbeitswelt solche Vollendungen verziehen oder wenn sich im Bereich der Familien- und Lebensform Veränderungen der Gestalt auftun, dann sind die Kinder die Hauptleidtragenden, denn sie sind natürlich die Schwächsten, die Verwundbarsten in dieser Kette. Und das heißt, das schlägt sich für sie negativ nieder, genauso wie der Um- und Abbau des Sozialstaates.
Welche Folgen hat das für Kinder? Wenn sie, es geht ja nicht um den neuesten iPod, den sich alle kaufen müssen, sondern es geht aber natürlich auch um mithalten können in der Clique oder auch um eine Teilhabe an der Gesellschaft und auch an Freizeit, an den Lebenswelten. Welche Folgen hat das, wenn es nicht geht?
Die schlimmste Folge für Kinder ist sicherlich die soziale Ausgrenzung. Anders als in Südamerika, wo dann die Straßenkinder sich zusammenschließen, Gewerkschaften gründen, sich politisch zur Wehr setzen, wirkt bei uns Armut in einem so reichen Land entsolidarisierend. Und das bedeutet, Kinder sind vereinzelt, versuchen verschämt, ihre Armut zu verdecken und sich selbst möglicherweise auch zu verstecken. Sie werden womöglich, wenn sie mit Sandalen und Sommerkleidung im Winter gesehen werden, ausgelacht. Und ich glaube, das ausgelacht werden ist für ein Kind möglicherweise viel schlimmer, als abends hungrig ins Bett gehen zu müssen. Und das heißt, das, was eben auch eine Form der Verharmlosung der Armut ist, nämlich zu sagen, wir jammern auf einem hohen Niveau, weil wir hier in der Bundesrepublik auch bei Kindern eher relative Armut und nicht absolute Armut haben. Also es nicht um das Verhungern geht, sondern nur um das schlechter gestellt sein gegenüber dem gesellschaftlichen Durchschnitt oder gegenüber dem Reichtum, der bei uns die Armen umgibt. Diese Position, da werde nur auf hohem Niveau gejammert, kann ich nicht teilen, ganz im Gegenteil. Ich bin der Auffassung, da wird das Problem verharmlost und verdrängt.
Sie werden kein Patentrezept gegen Kinderarmut haben, aber welche Ansätze halten Sie für sinnvoll und für wichtig?
Also ich spreche von 3 Gs. Das eine ist die Ganztagsbetreuung, auch für unter 3-Jährige. Das hat die Bundesregierung erkannt, aber sehr zögerlich wird da versucht, zu verändern, dass die Bundesrepublik eigentlich das Schlusslicht in Europa bei der öffentlichen Kinderbetreuungssituation ist. Das zweite ist damit zusammenhängend eine Veränderung der Schul- oder des Bildungssystems. In anderen europäischen Ländern, insbesondere bei den PISA-Siegern, werden die Kinder gemeinsam unterrichtet und nicht nach dem 4. Schuljahr eingeteilt, aussortiert in diejenigen, die aus sozial benachteiligten Familien kommen, gehen auf die Förder- oder Sonderschule beziehungsweise auf die Hauptschule. Diejenigen, die aus besser gestellten Kreisen kommen, besuchen die Gymnasien. Diese hierarchische Gliederung des deutschen Schulsystems, die muss überwunden werden. Eine Gemeinschaftsschule, das wäre das zweite G nach der Ganztagsbetreuung. Eine Gemeinschaftsschule nach skandinavischem Vorbild wäre eine Möglichkeit, diese soziale Selektion meistens nach der 4. Klasse aufzugeben. Und das dritte G wäre eine soziale Grundsicherung, die dafür sorgt, dass Kinder nicht mit den dürftigen Sätzen von Hartz IV leben müssen, sondern die es ihnen ermöglicht, wirklich auch gesellschaftliche Teilhabe nicht nur versprochen zu kommen von der Politik, sondern sie auch praktizieren zu können.